Die große Krise.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die große Krise. Sonst fängt immer Augustinus an, aber heute dachte ich, fange ich mal an. Hallo Augustinus, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
Hallo Lasse, schön, dass du da bist. Mir geht es ganz gut. Vielleicht ist das auch Teil des Problems. Aber denn unser Podcast heißt ja eigentlich Die große Krise. Und da würde man ja davon ausgehen, dass es uns nicht gut geht. Erstmal, weil wir unter der großen Krise zu leiden haben. Wir haben auch noch nicht so richtig ausgeführt, was Karl Barth damit meint. Vielleicht kommen wir dem heute ein bisschen näher.
Oder auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Bleib gespannt. Wie geht's dir denn, Lasse?
Ich muss mein Handy auf Flugmodus stellen, sonst werde ich hier abgelenkt.
Das ist ein gutes Recht.
Ja, passt schon.
Soll ich uns mal was vorlesen als Einleitung für diese Sendung?
Ja.
Hört, hört. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Wo steht das?
Römerbrief 5,18.
Ja, korrekt. Lasse hat die Bibelkundeprüfung bestanden. Ich auch. Das war, wie du schon recht sagtest, ein Zitat aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer. Und über diese Textstelle in der Bibel wollen wir im Neuen Testament, wollen wir heute etwas ausführlicher reden. Vielleicht ging sie jetzt gerade unter, soll ich sie nochmal vorlesen?
Ja.
Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Das ist radikal.
Ja.
Ja, was lesen wir denn da drinne? Und was wäre dann quasi das Thema unserer Sendung? Kannst du uns da aufklären? Ich weiß es nämlich selber noch nicht so genau.
Naja, eigentlich wollten wir so ein bisschen über die Prädestinationslehre sprechen, mit der das ja durchaus was zu tun hat. Es gibt ja Calvin.
Ja, von Augustinus kommt sie
eigentlich. Eigentlich kommt sie von Augustinus, aber der heißt wie du. Sie wurde aber zumindest, sagen wir mal, popularisiert durch Calvin und ist vielleicht manchen auch indirekt bekannt durch Max Webers Protestantismus-These, also dass es einen Zusammenhang zwischen Calvinismus und Kapitalismus gibt. Erstmal, um die Sachen so ein bisschen zu klären. Also was Calvin selber sagt, ist, dass vor Anbeginn der Zeit Gott für jeden Menschen bestimmt hat, ob er erlöst wird oder verworfen wird. Und bei Weber ist, also was dann passiert ist im realen Calvinismus, war dann so die Vorstellung, man sieht daran, dass man quasi erfolgreich ist, vor allem ökonomisch im Leben, sieht man, dass man zu den von Gott Erwählten gehört.
Aber das ist ja irgendwie, das steckt da ja eigentlich noch gar nicht drin.
Nein, also das ist dann, also
weil das ist ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja eigentlich eine sehr radikale These, radikal protestantisch natürlich. Calvin hat einen großen Zweig der protestantischen Theologie sehr geprägt, wie kaum ein zweiter, Luther halt noch. Und es geht darum, dass vor Anbeginn der Zeit, egal was der Mensch tut, also auch jeder einzelne Mensch.
Und auch am Ende, egal was er glaubt.
Und egal was er glaubt, Gott für ihn schon vorherbestimmt hat, prädestiniert, ob er jetzt in den Himmel oder in die Hölle kommt, klassischerweise, wie man das dann so nennt. Ob er der Erlösung teilhaftig wird und oder der ewigen Verdammnis. Bedeutet, wir können da überhaupt nichts machen.
Ja, aber um das Ganze mal noch fertig auszuführen.
Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber also ich wollte es nur noch mal kurz innehalten, um das diese These erstmal.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie es überhaupt zu dieser Vorstellung kam. Ich meine, das kommt nicht unmittelbar von Calvin her, dass daraus etwas über, also da aus der Lebensführung oder so daraus irgendwie etwas groß folgt direkt. Beziehungsweise auf jeden Fall kommt daher nicht, dass man daran, ob man im Leben erfolgreich ist, sieht, ob man zu den Erwählten gehört. Das wurde daraus im Nachhinein geschlossen und also wir können jetzt, glaube ich, auch nicht genau darlegen, wie da die historische Genese ist, aber...
Ja, das ist ja schon interessant. Also das ist ja eigentlich, widerspricht dem das ja. So ein bisschen. Also das wäre ja so eine Frage, die man jetzt hier diskutieren könnte. Wie kommt man quasi von dieser radikalen protestantischen These dazu, das zu denken... dass jetzt man quasi in diesem Leben durch, wie es dann historisch passiert ist, durch quasi Reichtum und Wohlstand, der ein zuteil wird, oder auch harte Arbeit, die dazu führen soll, quasi, also das wäre die Ideologie, wie, also das steht dem ja eigentlich entgegen, oder?
Also theologisch gesehen auf jeden Fall. Klar, als wenn man jetzt quasi mit einer materialistischen Analyse daran gehen würde, könnte man halt vielleicht sowas sagen wie, naja, zu der Zeit entwickelt sich halt so das frühe Bürgertum und in Religion drückt sich halt ideell auch eine dazu passende Theologie aus, wenn man so will. Und die muss irgendwie in Einklang gebracht werden mit dem, was da materiell passiert. So, das ist allerdings...
Da eilt die Praxis quasi der Theorie schon wie immer vorne weg.
Ja, am Ende ist das dann halt eine Rechtfertigung für das, was man da tut. Und das wird dann irgendwie mit Versatzstücken von Calvins Theologie begründet. Aber ich glaube, was wir besprechen wollen, ist vor allem, ist in dieser Theorie, die erstmal, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich auch, das klingt ja extrem menschenverachtend. Aber die Frage ist in der Theorie der doppelten Prädestination irgendwie was angelegt, was relevant ist und was mit dem, was Paulus da sagt, zu tun hat und was das für uns bedeuten kann als Christen oder auch als, keine Ahnung,
als Menschen.
Als Menschen.
Ja, nein, das ist ja interessant, was du gerade sagtest, fällt mir gerade auf, weil wir da ja gerade bei Paulus etwas über die Rechtfertigung gelesen haben, die von dem einen, damit ist Jesus Christus gemeint, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber das kommt in einer Stelle, wo er quasi Adam, den ersten Menschen, der der Sünde verfallen ist, gegenüberstellt mit Jesus Christus, der uns von den Sünden erlöst und oder uns die Sünden vergibt. Und hier steht ja, die Rechtfertigung kommt durch Jesus Christus für alle Menschen. Und das ist dann, du meintest ja gerade, man hat dann halt versucht, für sich selber quasi zu rechtfertigen, wie die quasi materiellen Lebensumstände dann waren. Und das widerspricht ja eigentlich dem, was Paulus hier sagt, weil die Rechtfertigung kommt von Jesus Christus durch die Gnade Gottes. Oder so würde man dann halt in anderen Ausführungen noch lesen.
Also wir haben hier zwei Probleme. Das erste ist, indem Paulus sagt hier, dass es quasi die universelle Sünde auf der einen Seite gibt und die universelle Erlösung. Was sich natürlich widerspricht mit der Vorstellung, dass nur ein Teil erlöst wird.
Ja, das ist nämlich bei Calvin, das würde man ihm dann vielleicht auch vorhalten. Also, oder würde Paulus eben quasi vorhalten, der geht schon davon aus, dass es quasi welche gibt, die erlöst werden und welche, die verdammt werden. Nur so am Rande. Entschuldige.
Das ist das eine Problem und natürlich das andere, Und da müsste man Calvin in Schutz nehmen. Also weder bei Paulus noch bei Calvin ist das irgendwie dann, naja, die Leute behaupten auch nicht, dass es Resultat ist, aber am Ende ist das halt eine Selbstverarsche, weil man denkt dann ja schon irgendwie, ach fuck, das ist so schwierig darzulegen, weil die Theorie ist halt in sich widersprüchlich und nicht auf eine gute Art und Weise. Man müsste halt kritisieren, dass die Leute sich da selber was rechtfertigen und natürlich unbewusst dann viel arbeiten, damit dann das Resultat das ist, was ihnen anzeigt, dass sie in den Himmel kommen, weil sie sich natürlich selber beruhigen wollen, dass sie zu den Auserwählten gehören. Aber da findet auf jeden Fall eine Vermittlung von diesseitigem Leben und Erlösung statt, in einer sehr verqueren Weise, die mit dem widerspricht, was Paulus sagt, weil Paulus geht's ja um das Handeln Gottes am Menschen und nicht darum, dass ich was tun kann für meine Erlösung. Und wie gesagt, nochmal, auch das wird eigentlich nicht behauptet, aber ja, sich das, halt so das, hingedreht.
Ja, weil das wäre ja quasi katholische Werkgerechtigkeit, nochmal zur Erläuterung quasi zu denken, die Werke, die man jetzt auf der Erde tut, führen dazu, ob man jetzt in den Himmel kommt oder nicht. Das ist das, wogegen sich die Reformation dann auflehnt. Luther, Zwingli und dann Calvin. Weil das mit den biblischen Texten nicht übereinstimmt. Und das heißt natürlich nicht, dass irgendwie gutes Handeln jetzt egal ist im Sinne von, wie wir miteinander umgehen. Aber da würde Paulus und Calvin dann halt auch in der Prädestinationslehre eigentlich schon zustimmen, für das Heil quasi der Menschen, für die Erlösung und die Rechtfertigung ist das eigentlich nicht relevant. Und ja, weil, wie du gerade schon sagtest, Paulus meint, die Rechtfertigung kommt von Gott allein. Und deswegen braucht man sich ja eigentlich gar nicht mehr zu rechtfertigen dafür, was man tut. Um das radikal sozusagen bedeutet.
Das sei mir ferne, sagt Paulus dann immer. Also es geht hier natürlich jetzt nicht drum zu sagen, ist völlig scheißegal, was ich mache, ja, weil ich werde ja eher löst. Also in einem gewissen Sinn schon.
Ja, na, also so, Paulus, aber das wollte ich eigentlich gerade noch zitieren. Im ersten Korintherbrief sagt er mehrfach, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten, und damit begründet er seine Ethik. Bedeutet, eigentlich ist alles erlaubt, aber wir können ja unserem Nächsten irgendwie helfen oder auch nicht, und dann sollte man vielleicht lieber das.
Also ich glaube, wir müssen hier
Gute tun. Sorry, also, wir sind jetzt schon in ganz vielen verschiedenen Richtungen ausgeschweift. Sag du erstmal wieder, du hattest da einen guten Plan eigentlich.
Ich würde jetzt quasi erstmal darüber sprechen, was bedeutet das für Gott, was da gesagt wird, und dann, was bedeutet das quasi für ChristInnen und auch Nicht-ChristInnen heute, was folgt daraus, wenn wir annehmen, dass das so wahr ist?
Ja. Die erste Frage, und das ist ja auch die wichtige Frage eines Theologen, nämlich die Frage nach Gott.
War zumindest mal so, bei manchen heute auch nicht mehr, aber ich glaube, es gibt genug schöne andere Wissenschaften. Und ich glaube, in der Theologie sollte es schon auch um Gott gehen.
Ja, so heißt sie ja zumindest, Theologie, Wissenschaft oder Lehre Gottes. Und was folgt daraus, dass Gott quasi bestimmt, nämlich das genau das. Gott bestimmt und nicht wir. Gott ist frei. Und nicht wir.
Genau, und diese Freiheit, also der Punkt ist, also auch Gott kann, und das vielleicht auch im Gegensatz zu einem Menschen, weil Menschen halt Menschen sind und fehlbar sind, Gott ist in der Lage, quasi bedingungslos die Menschen zu lieben. Das wäre das, was am Ende daraus folgt, ganz unabhängig von ihren Handlungen und Taten und ihrem Glauben ist er in der Lage, bedingungslos zu lieben. Und deswegen macht er quasi diese Erlösungstat, um das anzuzeigen.
Ja, weil er das will.
Ja, weil er das will. Nicht, weil er irgendeine Gegenleistung dafür kriegt, nicht, weil es irgendeinen Vertrag zwischen Menschen und Gott gibt, sondern weil er es will. Weil er die Menschen liebt, deswegen will er das und macht das so.
Ja, das ist zumindest das, worauf wir hoffen und was wir glauben. Und das, was wir gesehen haben in Jesus Christus, würde Paulus dann sagen.
Ja, das ist zumindest auch, dieses ja. Evangelium, was auch Paulus hier verkündet. Und natürlich können wir sagen, Paulus redet Unsinn, können wir machen, aber wir beziehen uns jetzt nun halt mal auf diese Religion, in der Paulus eine massive Stellung in der Interpretation dessen, was Gott durch Jesus getan hat, jetzt habe ich einen Anfang vom Satz vergessen, aber worin, also auf den beziehen wir uns halt. Ja.
Und sonst kann man es, also das hatten wir ja vorhin schon, wenn wir die Fragen nach Gott nicht mehr stellen, und was Gottes Handeln dann zu sagen hat, und wenn wir davon ausgehen, dass das vielleicht kein göttliches Handeln ist, dann können wir das im Endeffekt auch gleich lassen. Das sollte schon im Vordergrund stehen. Und ja, natürlich kann Gott auch, und das wäre dann das, was Calvin sagt, Leute verwerfen, wenn er das will.
Also
die ewige Verdammnis, weil er frei ist.
Das kann er auch, also die Freiheit hat er auf jeden Fall. Es ging ja nur darum zu sagen, Gott ist dem ja nicht unterworfen, dem Prinzip, dass er sich da entscheiden muss, sondern Gott ist frei und Gott kann aus seiner Freiheit heraus alle Menschen erlösen.
Ja.
Und
also macht er anscheinend.
Wenn wir das ernst nehmen, was Paulus sagt, dann macht er das auch.
Ja, das wäre die, ja, wie gesagt, die Hoffnung, der Glaube.
Ja. Und nochmal, die Frage ist jetzt, was bedeutet das für den Menschen?
Ja.
Klar, also man könnte jetzt sagen, na ja, Jesus ist für die Sünden gestorben, wir machen jetzt einfach Scheiße und gut ist. Ja, das ist jetzt vielleicht fast schon so ein bisschen ausgelutschter Satz aus irgendwelchen evangelischen Podcasts, aber die Idee wäre schon vielleicht, weil Gott dich liebt, bist du dazu in der Lage, auch wenn du nichts dafür bekommst, was andere nicht bekommen, deinem Nächsten Gutes zu tun. In
ja.
der Liebe und nicht in einem Vertragsverhältnis.
Ja, das wäre dann ja irgendwie die Idee einer Ethik, die man sich daraus entspinnen könnte. Ja.
Also so, liebe deinen Nächsten, wie Gott dich liebt. Also, das wird kein
ja,
Mensch je schaffen, aber das sollte vielleicht der Anspruch sein, den man nie erfüllen kann.
Ja.
Und
ja, diese Vergebung halt quasi anzunehmen und die Liebe anzunehmen, die Liebe Gottes.
Ja.
Das steht dann irgendwie doch in unseren Möglichkeiten, ja, anscheinend.
Ja, was nicht in unseren Möglichkeiten steht, ist uns für oder gegen die Liebe Gottes zu entscheiden. Und im Endeffekt würde ich auch sagen, wir können uns am Ende auch gegenüber der Liebe Gottes nicht verwehren. Diese Freiheit haben wir nicht. Also wir haben die Freiheit zu recht vielem, was wir falsch machen können, aber wir können uns am Ende gegen Gott nicht verwehren. Also sonst kommen wir auch wieder an so einen Punkt. Und ich meine, gerade im Katholizismus ist es was weit verbreitet ist, dass man sagt, ja, natürlich liebt Gott alle Menschen, aber du bist frei. Du kannst dich auch einfach gegen das Gute entscheiden. Und dem würde ich widersprechen. So frei ist der Mensch nicht. Das kann er nicht. Also es geht hier nicht darum, ob man in der Welt einen freien Willen hat, den hat man in einem gewissen Rahmen. So, ich kann durchaus entscheiden, was ich mache, unter bestimmten Bedingungen, die halt immer da sind. Aber gegenüber Gott habe ich keinen freien Willen. Ich kann auf keine Art und Weise irgendwie zu meiner Erlösung beitragen.
Ja. Ja, ne, es ist ja schwierig trotzdem. Also es Ja, also das ist dann ja quasi die Frage, die man sich stellt, also oder eine gewisse Form von Theodizee-Frage, wie es quasi bei dieser Vorstellung von wegen, man kann sich nicht erwehren gegen die Liebe Gottes, wie es dann zu Bösem kommen kann in der Welt.
Weil wir diese, wie Barth jetzt sagen würde, also Barth bezieht sich ja auf die Prädestinationslehre Karl Wiens und würde auch sagen, dass die in einem gewissen Sinn wahr ist, nur sie ist halt falsch, so auf dieser Ebene zu sagen, es gibt einmal die Erlösung und das heißt, die einen kommen in den Himmel und es gibt die Verdammnis und das heißt, die anderen kommen in die Hölle, sondern er würde sagen, alle Menschen sind, und so klingt das ja auch bei Paulus an, sowohl verdammt als auch zur Erlösung bestimmt oder gerechtfertigt, besser gesagt. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon so oft hatten, aber es ist ja so, dass gerade der Begriff der Sünde immer eher Missmut bei Menschen, auch meiner Erfahrung nach, auslöst, was auch verständlich ist, weil das ein Begriff ist, mit dem sehr viel Schabernack betrieben wurde, um das mal nett auszudrücken, aber was hier ja wichtig ist, ist, also wenn wir die Welt anschauen, dann, also irgendwas an dem Begriff der Sünde muss ja schon wahr sein, weil wir leben definitiv nicht in einer erlösten Welt. Also wer sich die Welt anguckt, wo Menschen verhungern, obwohl es überhaupt nicht notwendig wäre, wo es Kriege gibt, wo die schlimmsten Ereignisse historisch stattgefunden haben, die man sich überhaupt vorstellen kann, davon sagen, dass es keine Sünde gibt, selbst wenn man das mal jetzt irgendwie dem religiösen Gehalt den wegnimmt, ist halt irgendwie schon zynisch. Falsch. Also ist zynisch auch. Also bei der Welt zu sagen, nein, das ist eigentlich alles hier ganz toll. Also man würde mit dem Begriff zumindest mal ernst nehmen, dass wir hier alle unter einem Gesamtzusammenhang stehen, der uns unfrei macht.
Ja, das ist tatsächlich ja irgendwie auch das, was ich da zumindest bei, und Karl Barth, auf den wir uns da ja beziehen, auch bei Paulus genau an dieser Stelle und dieser Adam-Christus-Typologie, also vor allem diesem, also sogenannte Adam-Christus-Typologie, vor allem dieser Vorstellung von wegen, Adam ist als der Prototyp Mensch, der wir dann halt irgendwie sind, der Sünde verfallen und wir sind quasi alle, stehen unter einem Gesamtzusammenhang der Sünde durch den Sündenfall bei Adam. Das wäre ja das, worauf Paulus da abzielt, ja. Jetzt haben wir wieder viel Theologie betrieben.
Aber was heißt es denn jetzt? Also, wir sollten ja auch immer,
das ist ein bisschen die Frage.
Wir sollten ja auch immer eher kritisieren, als hier positive Theorien über Gott aufzustellen.
Ja, genau. Das ist ja so, das ist ja auch das, weswegen ich diese Frage kurz angebracht habe, von wegen, ich tue mich halt dann doch auch schwer, von wegen zu sagen, man kann sich nicht der Liebe Gottes irgendwie verwehren. Irgendwie kann man das ja schon. Also in dieser Welt.
In dieser Welt geht das mit Sicherheit, aber quasi im Hinblick auf das Letzte glaube ich nicht, dass das möglich ist. Der andere Punkt wäre auch viel wichtiger, was vor allem wichtig ist, wir können nicht einfach zu dieser Liebe Gottes kommen. Wir können nicht einfach uns entscheiden, dafür zu glauben oder sowas. Und das ist dann eine sehr hohe Anmaßung, die dann definitiv gerade das nicht ist. Ja. Also der Gott dieser Welt ist ganz explizit nicht Gott. Das, was wir glauben, was wir durch menschliche Leistung erreichen können, ist definitiv nicht Gott.
Ja, das würde sonst der Gnade Gottes und der Freiheit Gottes im Weg, also das ist nicht das, was uns da überliefert ist.
Ja, und das verkennt völlig die Distanz zwischen Gott und Mensch, die ja
und
in
Gott
dieser
Welt ja.
aus schon genannten Gründen definitiv da ist.
Und ja, na, ist ja auch quasi, da könnte man ja sogar fast noch in den Schöpfungsbericht gucken. Den natürlich, das ist Das hatten wir in der letzten Folge schon. Aber inwiefern man den dann versteht und natürlich, also inwiefern man den wie versteht, natürlich gehen wir jetzt nicht davon aus, dass die Erde, wie wir sie so kennen, quasi so entstanden ist auf naturwissenschaftlicher Ebene. Aber dass da doch eine gewisse Wahrheit drinne steckt, würde ich dann schon zustimmen, vor allem in der Idee von wegen, am Anfang schafft Gott die Welt quasi, Himmel und Erde, er schafft die Welt, er schafft den Menschen, bedeutet, es gibt eine Distanz zwischen, oder Gott und Welt sind etwas anderes auf jeden Fall, und Gott und Mensch.
Ja,
wir sind Schöpfung dessen. Weißt du, worauf ich hinaus wollte? Ich nämlich nicht mehr so genau.
Ich weiß es auch nicht so richtig.
Naja, aber quasi diesen Gedanken von wegen, dass Gott jetzt, wie man das so sagt, in der Welt aufgehen würde, in dem, was wir Menschen irgendwie unter Welt verstehen und tun und so weiter, das widerspricht da schon diesem biblischen Zeugnis quasi.
Ja, zumindest der Welt nach dem Sündenfall. Allerdings, also, ja, wir sollten jetzt gucken, dass wir nicht zu sehr in diese Sündenfall, also nicht zu sehr in diese Vorstellung vom Paradies reingehen. Aber bevor der Sündenfall ist, wissen die Leute ja auch gar nicht in dem Sinn, dass sie, wie sie eigentlich dran sind. Also der Witz wäre ja, dass wenn quasi diese Sünde wieder überwunden ist, das doch durch die Sünde hindurchgegangen ist, dass ein Bewusstsein dafür herrscht, so wir würden erlöst, während das ja vor dem Sündenfall gar nicht gegeben ist. Das ist im Grunde die gleiche Denkfigur, die man auch bei Rousseau mit dem Naturzustand hat oder bei Marx mit dem Urkommunismus. Also wir glauben ja nicht wirklich, dass das exakt so passiert ist, sondern es soll quasi verdeutlichen, was der Unterschied zwischen Anfang und Ende der Sünde wäre. Dass das, was am Ende rauskommt, nicht die einfache Zurückführung in den Anfang ist, sondern quasi sozusagen eine Reproduktion auf höhere Ebene wäre. Also eine, die im Bewusstsein stattfindet.
Ja, okay.
Vielleicht ist das auch noch... Nee, eigentlich ist es keine gute Antwort auf die Theodizee-Frage, weil sie natürlich auch sehr im Philosophischen so verhaftet bleibt. Es ist, also ich würde halt auch Hiob an anderer Stelle doch ernst nehmen.
Ja, Hiob, das Buch Hiob im Alten Testament, ist ja vielleicht bekannt, zumindest aus Filmen wie Adams Äpfel. Hast du den mal gesehen?
Den habe ich mal gesehen.
Da wird das, auf jeden Fall wird da auf Hiob irgendwie angespielt. Und es geht darum, dass Hiob wird krank und seine Kinder sterben und er sieht's nicht ein, warum das denn ihm passiert ist, weil er doch quasi ein gerechtes Leben geführt hat und keiner Fliege was zu Leide getan hat. Nur kurz zu dem Kontext von Hiob. Dann kommen halt ganz viele Freunde von ihm, also 4 Freunde insgesamt, und versuchen ihm zu erzählen, warum das denn jetzt so passiert ist, und auch das sieht Hiob nicht ein, und am Ende schaltet sich dann in dieser Erzählung Gott ein. Der sagt dann quasi, du kannst es halt einfach nicht wissen. Im Endeffekt.
Und es geht jetzt nicht drum, es geht nicht drum, dass die Frage sich zu stellen falsch ist, sondern es geht drum, quasi am Ende sich anmaßen zu können, durch Gott zu denken. Also wir wissen es halt wirklich nicht und wir haben auch nicht eine falsche Theorie davon, sondern wir können halt vielleicht irgendwie versuchen, Theorien anzustellen, die so ungefähr in dem Rahmen der Bibel nicht völlig wahnsinnig sind und die irgendwie sich mit der Vernunft nicht völlig widersprechen. Aber ja, es ist schwierig.
Es ist schwierig.
Ja. Und was in dem Kontext dann jetzt doch wichtig ist, und auch nochmal so, um das mit der Reformation dann doch mal ziemlich so radikal zu nehmen, wie es vielleicht mal gedacht wurde, niemand ist irgendwie vor Gott besser, weder Wellertaten tut, noch auch jetzt in der neueren Version durch seinen Glauben. Es geht nicht darum, dass jetzt statt wer gute Werke tut, wer gläubig ist, irgendwie zu den Erwählten gehört, sondern das hat Gott schon vor Anbeginn der Zeit entschieden.
Ja, das wäre jetzt quasi der Zirkelschluss über Hiob zurück zum Prädestinationslehre, wo wir am Anfang waren.
Und deswegen sollten sich auch ChristInnen sich radikal dagegen verwehren, zu denken, dass sie nur ansatzweise irgendwie bessere Menschen vor Gott sind und auch vor der Welt am Ende, qua ihres Christseins. Es gibt sicher in der Welt Abstufungen. Es gibt Leute, die auf jeden Fall bessere Dinge machen als andere, Leute, die bessere Ideen haben als andere, etc., etc.
Aber
wir verweilen hier völlig auf der Ebene der Welt.
Ja, da muss ich Paulus nochmal zitieren. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Das wäre ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, die Idee von wegen, ja, natürlich müssen wir jetzt nicht anfangen, uns quasi, weil wir davon ausgehen, dass Gott uns gerechtfertigt hat, jetzt gegenseitig die Köpfe einschlagen. Deswegen. Ja, das wären aber Abstufungen, die, und das würde Paulus auch so sehen, innerhalb quasi dieser Welt, innerhalb den Grenzen der Vernunft und der Zeit, in denen man halt irgendwie lebt.
Ja. Aber niemand ist vor Gott mehr oder weniger wegen irgendwas. So, das müsste man schon, wenn man es mit der Reformation ernst meint, ganz klar zu sagen, kein Mensch hat das Recht, sich über jemanden anders zu stellen aufgrund seines Christseins. Und es gibt, und auch noch radikaler, vielleicht ist schon die Vorstellung, dass es die eine richtige christliche Lebensführung oder so gäbe, im gewissen Sinn Teil des Problems. Also so bei Barth gibt es so die Vorstellung des Hohlraums. Glaube soll eigentlich nur Hohlraum sein. Das heißt, wir sollten gar nicht versuchen, so sehr positive Theorien darüber aufzustellen, wie das denn auszusehen hat, sondern wir sollten offen dafür sein, dass vielleicht Gott tatsächlich an einem wirken kann. Und das kann doch auch bedeuten, dass das vielleicht beim einen ganz anders ist als beim anderen. Dass vielleicht auch durch einen Atheisten irgendwie sich was Christliches verwirklichen kann. Es gibt vielleicht auch viele Atheistinnen oder Atheisten, die wirklich mehr für Gott tun, als es Leute tun, die sich als Christen bezeichnen.
Ja, sicherlich. Oder vielleicht. Ich weiß
also nicht
es
vielleicht,
nicht.
Ist es der. Also
ich weiß es nicht.
Ja, wissen wir nicht. Das muss Gott dann entscheiden.
Ja, da bin ich radikal. aber ja, natürlich, also das ist ja quasi auch historisch dann aus der Reformation, dass da Säkularisierungsprozesse entstanden sind, die halt dann quasi im Endeffekt gleiches Recht für alle gefordert haben, bürgerliche Gesellschaft. Das ist ja schon auch quasi passiert mit allen Problemen, die da irgendwie dran hängen. Aber das wäre ja wahrscheinlich ohne die Reformation nicht denkbar gewesen, die quasi diese Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen aufhebt.
Das weiß ich nicht so sicher, weil natürlich jetzt so in der Scholastik die Idee eines Naturrechts schon auch eine gute Grundlage dafür wäre. Also das ist ja auch die Möglichkeit, dass auf der Ebene der natürlichen Theologie durchaus es ja auch Austausch zwischen muslimischen und christlichen Theologen/Philosophen gab, zumindest auf dieser Ebene. Also
ja, das
so
natürlich.
Und
ja,
da hat man schon eine Grundlage, wo man quasi auch auf Basis der Vernunft sowas für alle Menschen herleiten könnte. Das wäre wieder eine andere Frage. Da würden wir uns wieder nur auf die Welt quasi beziehen. Und also man kann auch aus einer katholischen Sicht Leute definitiv davon überzeugen, dass alle Menschen unabhängig davon irgendwie in der Welt die gleichen Rechte haben sollten. Es geht ja eher um die Frage des Gottesverhältnisses jetzt. Und in Bezug aufs Gottesverhältnis ist die Vorstellung, dass Gott quasi aus seiner Liebe heraus handelt, erstmal, glaube ich, deutlich besser mit der Bibel vereinbar, ist der Punkt der Reformation und bringt dann halt raus aus so einer Vorstellung von, dass es zwischen Gott und Mensch irgendwie sowas wie eine Gegenseitigkeit überhaupt geben könnte. So, wenn ich das für dich tue, dann erlöst du mich. Das ist wirklich eigentlich wahnsinnig fast schon, sich anzumaßen, überhaupt in so eine Beziehung zu Gott treten zu können.
Ja, das stimmt. Natürlich. Ja, also was du vorhin sagtest, das ist natürlich klar, dass das natürlich, sage ich die ganze Zeit, dass das jetzt nicht ein genuin reformatorischer Punkt ist, wie sich die Gesellschaft dann entwickelt hat und so weiter. Und auch auf der anderen Seite, ja, doch in der katholischen Kirche auch quasi dem großen Missionstreiben, das dann in der frühen Neuzeit ja angefangen hat oder mit der Entdeckung Amerikas vor allem, ist ja die Möglichkeit, dass quasi alle Menschen erlöst werden, wird da ja schon auch mitgedacht. Man muss sich nur halt zu Jesus Christus bekennen. Und das ist ja quasi so ein Tauschhandel, den wir dann jetzt, wie du gerade sagtest, ja eigentlich ablehnen.
Definitiv ablehnen. Und wie gesagt, also die Werkgerechtigkeit wird sicher nicht dadurch besser, dass wir den Glauben zum Werk machen. Also das ist ja immer noch das Ding. Also große Teile auch der protestantischen Christenheit glauben, sagen vielleicht sowas wie, naja, du kannst nichts für die Liebe Gottes tun, aber glauben solltest du schon. Und auch das ist eine völlige Verkennung, wie also ich kann mich doch nicht entscheiden, gläubig zu werden.
Ja,
das ist doch kein Vernunftakt.
Ja, und meistens heißt das ja dann sogar nicht nur, du musst nicht nur glauben, sondern auch vielleicht dem, was deine Sexualität und deine Gender-Vorstellung angeht, sich den patriarchalen Idealen anzupassen, einer irgendwie bürgerlichen Kleinfamilie oder sowas.
Also der Witz wäre
dann ja real quasi das, was daraus dann noch entsteht, weil du irgendwie glaubst oder was. Also das, so ganz verstehe ich den Zusammenhang dann auch nicht, aber naja.
Naja, der Witz an allem ist ja, also immer waren die Vordenker irgendwie radikaler als die es dann ausgeführt haben. Paulus ist radikaler als die frühe Christenheit, die Reformation ist radikaler die Reformation ist radikaler als die reale protestantische Christenheit. Das ist ja immer irgendwo wieder das gleiche Problem. Und vielleicht hat das auch theologisch gesprochen was mit der Sünde zu tun und säkular gesprochen einfach mit einem allgemeinen Unterdrückungszusammenhang, den wir jetzt, der momentan Kapitalismus wäre.
Okay. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Na dann. Danke, dass du da warst. Haben wir irgendwas so richtig geklärt in der Folge oder haben wir nur geklugscheißt?
Ich glaube Letzteres, aber
okay.
Einsicht ist besser als gar keine Sicht.
Ja, das stimmt. wahrscheinlich.
Ne, wir wissen es ja auch nicht.
Ja, Gott erbarme sich
unseres Nichtwissens.
Ja. Ja, also das Nichtwissen können wir ja wissen, irgendwie, frei nach Sokrates.
Ja.
Ich denke, da vielleicht muss man sich da jetzt auch nicht so relativistisch unter den Scheffel stellen, weil das wäre auch falsch.
Ja.
Also das sagt ja Jesus im Endeffekt auch, du sollst das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Aber jetzt verwechsle ich wieder Menschen und Gottes Werk.
Naja, man soll sich halt nicht unter den Scheffel stellen, damit Gott durch einen leuchten kann.
Wie schön.
Also, war schön, dass ihr dabei wart.
Ja, das erinnert mich daran, dass die katholischen Kirchen ja oft so große Fenster haben, damit das Licht Gottes da reinkommen kann.
Und die haben jetzt so ein neues Maskottchen, was wie so eine Anime-Figur aussieht.
Die Katholiken?
Ja.
Der Papst.
Ja, das sieht ganz toll.
Ich hab's nicht gesehen, zeigt mir das gleich mal. Googelt das und schickt uns eine Bewertung des Maskottchens Und dann werten wir das in der nächsten Folge aus. fällt auch noch auf, dass wir noch Fragen offen haben aus der Community. Darum werden wir uns dann vielleicht mal in der nächsten Folge kümmern.
Ja.
Oder um eine von denen. Und wenn ihr noch mehr habt, dann schickt uns das gerne an diegroßecrisis@gmail.com. Große mit SZ ausgeschrieben. Also S, den Buchstaben S und den Buchstaben Z. Ihr wisst Bescheid.
Und vielleicht machen wir dann ja auch mal eine Folge, wo wir einfach mal mehrere Fragen bewusst abhandeln, oder?
Genau, das meinte ich ja gerade.
Ja.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Amen.
Amen.
Die große Krise.